Das ist gut zu wissen. Immer und überall ist Gott da. Und nicht nur das. In jeder Situation, immer und überall, soll sich unser Glaube bewähren können. Auch das ist nicht nur sonntags im Gottesdienst oder in den schönen Situationen des Lebens, sondern immer und überall soll sich unser Glaube bewähren. Darum geht es heute in der Predigt. In jeder Situation Christ sein, sich als Christ bewähren, das war eine schwierige Sache, besonders in ganz unangenehmen Lebenssituationen. Und da kommt es dann auf die Einstellung, auf die geistliche Einstellung an. Und ich hoffe, dass wir im Blick auf unsere Lebenseinstellung gerade für schwierige Situationen ganz viel mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Wir haben ja Gott schon vorhin im Lied gebeten, dass er zu uns spricht. Rede zu uns durch dein Wort. Und wenn er uns das sagt, dann hilft uns das gerade dann, wenn die schwierigen Situationen des Lebens kommen. Ich habe sehr bewusst Manuel gebeten, dass wir da nochmal am Anfang diese Schriftlesung aus dem Predigerbuch hören. Es ist lange her, aber da habe ich doch darüber mal gepredigt und euch deutlich gemacht, das ist so ein Abschnitt, der hat meine ganze Lebenseinstellung geprägt. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat den Menschen die Arbeit gegeben als ein Geschenk, auch wenn wir uns damit plagen müssen. Immer noch das Geschenk sehen, auch bei all der Plage des Alltags. Und solche Dinge. Und nicht alles, was wir tun, ist eine Mühe, die zum Ziel führt. Manchmal vergebliche Mühe. Aber wir dürfen die Augen offen haben für die Gaben Gottes, dürfen essen und trinken und uns freuen am Sommer und am Regen und an allen möglichen Dingen. Ganz viel ist eine Einstellungsfrage. Und wie ist das in der Antike gewesen, wenn man nun wirklich am Ende der sozialen Kette stand? Das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen. Wenn man Sklave war, Sklave sein, das war ganz übel. Da werde ich gleich einiges dazu sagen. Und hier in Deutschland ist das ja schon lang abgeschaffen worden, dass die hochdurchlauchten Fürsten, die sitzen dann auf der Burg Leiberg und Burg Fetzberg und dann gibt es noch ein paar Handwerksmeister, die sind angesehene Bürger und der Rest ist das Fußvolk und am schlimmsten haben es die Leibeigenen und man hat nichts zu sagen. In der Antike mit den Sklaven war es ganz übel. Das waren Menschen, die das, was uns Menschen ganz besonders wichtig ist, verloren hatten, nämlich die Freiheit. Sie waren keine freien Menschen. Andere haben total über sie verfügt. Sie waren der Willkür von Menschen ausgesetzt. Kann in so einer Situation der Glaube Bedeutung haben? Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 6, von Vers 5 an, zu den Sklaven: Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herrn, wörtlich euren Herrn nach dem Fleisch, mit Furcht und Zittern, mit ungeteiltem Herzen, so wie ihr dem Herrn Jesus gehorsam seid. Nicht mit Dienst allein vor Augen, also wenn es die anderen sehen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen, so, dass ihr dem Herrn damit dient und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was einer Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, ganz egal, ob er Sklave ist oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber genau das Entsprechende und lasst das Androhen von Gewalt sein. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gibt es keinen Unterschied zwischen den Menschen. Für unsere Gäste, sei es gesagt, wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, so Abschnitt für Abschnitt den Epheserbrief auszulegen. Und dann kommt man eben auch mal an so einen Abschnitt. Es gibt noch zwei Predigten über den Epheserbrief und heute die drittletzte. Und da geht es jetzt um die Sklaven, die es heute nicht mehr gibt. Und da stellt sich halt von Anfang an die Frage, ja, und was hat das uns zu sagen? Und wenn man jetzt etwas kurzschlüssig denken würde, würde man vielleicht sagen, na ja, das betrifft jetzt die Arbeitgeber und die abhängig Beschäftigten. Aber das ist vielleicht doch etwas kurzschlüssig. Also ich betrachte meine Mitarbeiter, da wo ich Arbeitgeber bin, nicht als meine Sklaven. Das geht schon nicht so. Und ich hoffe, keiner würde mich als einen Sklaventreiber empfinden. Das ist heute nicht mehr unsere Situation. Mitarbeiter sind freie Menschen. Und wir sind froh, dass sie mitarbeiten. Bei uns und nicht bei anderen, wenn wir gute Mitarbeiter haben. Es ist schön, dass sich Menschen frei entscheiden, an einer Stelle, wo sie sich einbringen können, wo sie ihre Gaben entfalten können, wo sie einfach mit etwas aufbauen können, dass sie sich da einbringen. Und als Arbeitgeber freut man sich darüber. Und ich habe auch niemanden Gewalt anzudrohen, wenn ich Leute beschäftige. Also, ein normaler Mitarbeiter ist kein Sklave. Natürlich mag es auch Situationen geben, wo Prinzipien, die wir jetzt in diesem Text sehen werden, auch auf unsere berufliche Arbeit angewendet werden kann. Auch da ist ganz viel Einstellungsfrage, Leute. Man kann mit der Einstellung arbeiten, dass Arbeit ein Segen ist und sich darüber freuen und dann hat man viel Freude im Leben. Kann man jeden Tag, hat man Grund zur Freude. Oder man kann sagen, meine Aufgaben, meine täglichen Pflichten ist alles nur schwierig und mag ich nicht. Und dann hat man viel Frust im Leben. Also die Einstellungsfrage ist schon ganz wichtig, auch im Berufsleben. Also wenn wir jetzt heute über Sklaven und Herren reden in unserer heutigen Zeit, ich denke, da muss man das übertragen auf alle Situationen, die wirklich ganz schwierig sind. Die Bibel lehrt ja nirgends, dass man Sklaven haben sollte. Schon im Alten Testament fängt das an, dass das sehr eingegrenzt wird. Dass zum Beispiel den israelitischen Leuten, wenn es nach der damaligen Gesellschaft so war, dass Kriegsgefangene Sklaven wurden oder dass jemand, der seine Schulden absolut nicht mehr bezahlen konnte, sich jemand anderem verkauft hatte, dann wird den israelitischen Herren gesagt, im zweiten Buch Mose, im dritten Buch Mose und im fünften Buch Mose, Leute, das kann nur eine vorübergehende Sache sein. Wenn sich jemand dir als Sklave verkauft oder dein Sklave wird, dann sollst du ihn im Erlassjahr, im siebten Jahr freilassen, im Sabbatjahr. Also das war dann dort doch sehr begrenzt im Unterschied zum Rest der Welt. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Bibel weiß von Anfang an, dass der Mensch eine Würde hat, im Bild Gottes geschaffen ist. Und das werden wir aus unserem Text noch sehen. Ihr habt es vielleicht noch von der Schriftlesung eben im Ohr, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und deswegen kann jemand nicht einfach ein Ding sein und als Sklave verkauft werden. Das ist nicht biblisch. Aber die Bibel war auch nicht revolutionär und hat jetzt im Römischen Reich gesagt, so, jetzt müssen wir eine Revolution machen, den Spartakusaufstand und müssen dafür sorgen, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Sie geht anders vor. Die Bibel sagt, wenn du die Gelegenheit hast, Sklave frei zu werden, nimm sie wahr. Also im 1. Korintherbrief, Kapitel 7 steht, ein jeder soll so leben, wie Gott es ihm zugemessen hat, in dem Stand, in dem Gott ihn berufen hat. Bist du als Sklave berufen worden in die Nachfolge Jesu? Sorge dich nicht. Aber wenn du frei werden kannst, dann nutze das umso lieber. Die Bibel ist also nicht der Meinung, man müsse das mit den Sklaven damals unbedingt aufrechterhalten. Wenn die Gelegenheit da ist, frei zu werden, nutze diese Gelegenheit. Aber wenn du diese Gelegenheit nicht hast, man hat ja damals als Sklave keine Wahl, dann sagt dir Gottes Wort, wie du in dieser hoch unerfreulichen, schwierigen Situation leben kannst. Das geht weit über das hinaus, was im Alten Testament zum Thema Sklaven gesagt wurde. Auch im Judentum. Ich habe hier in meiner Bibel mittendrin noch, weil es eine Luther-Übersetzung ist, die ich halt gelegentlich, wenn ich die Schriftlesung mache, noch ein bisschen verändere, da stehen die Apokryphen drin. Und in den Apokryphen ist ein Weisheitsbuch, das Buch Sirach, mit dem ich mich 3 Jahre meines Lebens beschäftigt habe. Und da gibt es das Kapitel 33, das ich auch damals im 2. Jahrhundert vor Christus mit den Sklaven beschäftigt. Und jetzt hört mal zu, das ist sehr zwiespältig, wie da selbst im Judentum im 2. Jahrhundert vor Christus über Sklaven geredet wurde. Keiner von uns würde wollen, dass so über ihn gedacht wird. Also, Sirach 33, Vers 25 folgende. Der Esel braucht Futter, den Stock und seine Last. Und der Sklave braucht Brot, Strafe und Arbeit. So. Also, der Sklave wird direkt mit dem Esel verglichen. Der eine braucht den Stock und seinen Sack Mehl auf dem Rücken. Und der Sklave, der braucht Arbeit und Strafe. Und damit er auch ordentlich arbeiten kann, füttere ihn Brot. Halte den Sklaven zur Arbeit an, dann hast du Ruhe vor ihm. Lässt du ihn müßig gehen, dann will er nur frei werden. Joch und Riemen beugen den Nacken eines Ochsen. Ein böser Sklave gehört in den Block und verdient Schläge. Also Füße in den Schraubstock und dann draufhauen. Treibe ihn zur Arbeit an, dass er nicht müßig geht. Müßiggang lehrt viel Böses. Lege ihm Arbeit auf, die einem Sklaven gebührt. Gehorcht er nicht, dann fessle seine Füße. Also soweit, das spiegelt sehr gut wider, wie das damals in der griechischen Kultur schon, in der römischen Kultur, man könnte jetzt bei den Assyrern, bei den Persern schauen, überall das Gleiche, in Ägypten, wo Israel selber mal Sklaven waren. Aber dann kommt schon, da merkt man, die haben doch etwas aus dem Alten Testament gelernt, dazu, man darf das nicht zu weit treiben mit der Arbeit und mit der Strafe für die Sklaven. Lege keinem von ihnen zu viel auf und tue nichts, wozu du kein Recht hast. Hast du einen Sklaven, dann halt's mit ihm, wie du es mit dir selber hältst. Denn du hast ihn teuer erworben. Hast du einen Sklaven, dann behandle ihn wie einen Bruder. Plötzlich die andere Seite, ja? Dann behandle ihn wie einen Bruder. Denn du hast ihn nötig wie dein eigenes Leben. Behandelst du ihn schlecht, dann macht er sich auf und läuft davon. Wo willst du ihn dann suchen? Also sozusagen behandle ihn, den Sklaven, dann doch, wie du einen Bruder behandeln würdest, also relativ freundlich, dann läuft er dir nicht weg, du brauchst ihn schließlich zur Arbeit. Ja? Also wir merken, das ist noch sehr zwiespältig. Bürde ihm so viel Arbeit auf, wie du kannst und wie er erträgt, füttere ihn dafür richtig, damit er das leisten kann. Ist er aufsässig, dann fessle ihm die Füße und hau ihm den Rücken. Und ansonsten behandle ihn aber doch so, dass er möglichst gerne bleibt. Zwiespältig. In der Antike war eben ein Sklave kein freier Mensch. Ein Mensch, der seine Freiheit verloren hatte, war bei den Römern und bei den Griechen meist lebenslang und seine Nachkommen ein unfreier Mensch, war eine Sache, konnte gekauft werden, konnte verkauft werden. Also es war schon eine der unerfreulichsten Situationen. Wir müssen ja bedenken, die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung die haben nicht erst wir heute. Die hatten die Leute schon damals. Denkt nur mal an hier die Römer in unserer Gegend. Der Limes ganz in unserer Gegend, der spricht, der erinnert uns davon, dass die Römer hier waren. Also hier Erda, das war ja freies Germanien, nehme ich an. Da lebten die Germanen dann wahrscheinlich noch auf den Bäumen. Und da bei uns in Dorf Güll war dann schon das römische Kulturreich. Ne? Aber die Römer kamen dann öfters mal über die Grenze und die Bevölkerung war nicht frei, da wo sie herrschten. Und dann gab es eben auch den Aufstand. Nicht? Im Teutoburger Wald oder ein bisschen daneben, ist heute noch etwas anders lokalisiert, haben die dann für ihre Freiheit gekämpft. Die Sklaven in Rom unter Anführung des Sklaven Spartacus haben für ihre Freiheit gekämpft, haben ihr Leben dafür riskiert, frei zu sein. Und Israel selbst, als sie von den Römern unterdrückt waren oder später von den Syrern unterdrückt waren im 2. Jahrhundert vor Christus, da haben sie alles getan in den Makkabäerkämpfen, um frei zu werden. Und wer schon mal in Israel war und auf der Festung Masada oben, der wird das dann dort vorgelesen bekommen haben, wie der Anführer der jüdischen Freiheitskämpfer sagt, lieber als freie Menschen sterben, als in die römische Sklaverei gehen. Die Menschen hatten auch damals den Wunsch, freie Menschen zu sein, geachtet zu werden, Lebensverhältnisse zu haben, wo man ja nicht der Gewalt durch andere und der Willkür durch andere ausgesetzt war. Tja, und jetzt in einer christlichen Gemeinde wie in Ephesus und den Gemeinden rundherum, da sitzen in der Gemeinde auch Sklaven. Und da sitzen vielleicht auch ein paar, die Sklaven haben, Sklavenhalter. Schweigt die Bibel über dieses Thema? Nein. Sie spricht die Sklaven erstmal an. Und sie geht bei diesem Reden davon aus, dass diese Sklaven zunächst mal, ob sie gläubig Christen sind oder nicht, auf jeden Fall zunächst mal Menschen sind, die als solche zu behandeln sind. Und wenn sie zum Glauben gekommen sind, dann sind sie Brüder in Christus. Dem Galatern hat Paulus gesagt, Galater 3, Vers 28, in Christus ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, sondern alle sind gleich in Christus. Das ist die Grundsicht. Und es konnte sein, das war ja unglaublich in der Antike, dass ein Sklave zum Beispiel in die Gemeindeleitung berufen wurde. Dass er ein Diakon oder ein Ältester einer Gemeinde wurde und sein Herr war das nicht, weil der Geldbeutel nicht über solche Aufgaben in der Gemeinde entschieden hat, sondern die Begabung, die Gott jemandem gegeben hat. Und so werden die Sklaven und die Herren hier angesprochen. Also, wie löse ich ganz schwierige Lebenssituationen? Wie bewähre ich mich als Christ mit meiner Einstellung in den schwierigen Situationen des Lebens? Das wird in diesem Abschnitt gezeigt. Und bevor ich das auslege, die einzelnen Punkte kurz nenne, überlegen wir mal, was wären denn heute, wo es keine Sklaverei bei uns jedenfalls nicht gibt, was wären da Situationen? Ich denke an ein Beispiel. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit der Witwe eines Missionars, die selber Missionarin war und ist, und habe mich mit ihr unterhalten, wie das so ist, wenn man in Ostasien Missionar oder Missionarin ist. Und sie sagte, die Zeit, wo man da als Weiser kam, und alle standen sozusagen stramm und haben bewundert, jetzt kommen die klugen Leute aus dem Westen, die alles besser können und besser wissen. Die Zeiten sind längst vorbei. Sie ist so Anfang 50 und ist ihr ganzes Dienstleben Missionarin gewesen. Und sie sagt, in meiner Lebensspanne war das ganz anders. Wir als Missionare, die die Sprache nicht so gut können, die Kultur erst kennenlernen, wir sind auf jeden Fall unter den einheimischen Leitern. Und das ist nicht immer leicht. Diese Missionarin, die hatte an der Universität Tübingen ihr Studium abgeschlossen mit sehr gut. Sie hatte ihre Promotion gemacht mit Summa Cum Laude und das gibt es nur ganz selten. Und dann sagt sie, dann kommt sie nach Taiwan und irgendjemand, der vielleicht gerade mal als geistlicher Leiter entweder Autodidakt ist oder vielleicht noch eine Kurzbibelschule besucht hat, der sagt ihr, wo es lang geht und ihrem Mann auch. Also, wie bewähre ich mich in so einer Situation? Sage ich da packe ich meine Koffer? Ich lasse mir doch von Leuten von einer anderen Kultur nichts sagen. Weswegen soll ich denn da hingehen? Das Leben ist schwieriger, das Klima ist unangenehmer, das Essen vertrage ich anfangs nicht. Warum soll ich dorthin gehen? In der Skifreizeit, in der ich im März war, war ein Ehepaar, die ich lange kenne, die mal meine Schüler waren, eher an der Bibelschule Brake, Anfang der 80er Jahre, die waren bei den Indianern in Ostparaguay, an der Grenze zu Brasilien. Gleiche Situation. Ein Riesenkulturunterschied, ein Riesenbildungsunterschied. Aber man dient untergeordnet, man ordnet sich den Gegebenheiten unter, man spielt nicht den, der alles besser kann und besser weiß. Ein Dienstleben trotz schwieriger Situationen. Und da ist die Frage, gibt es nur noch Missionare, wenn man im Grunde so ein Denken hat wie in der Kolonialzeit, wo alle, die aus dem Westen kamen, die hatten überall auf der Welt Recht? Oder muss man sagen, nein, als Christ kann ich mich auch bewähren in einer Situation, wo Menschen anderer Kulturen, anderer Völker, dort wo sie sind, zu Recht oder Unrecht, stolz auf ihre Gewohnheiten, stolz auf ihre Art zu essen sind und wo man selbst dann eben nicht der große Weise ist, der mit Tropenhelm und gebügelter Hose dahin kommt und überall angesehen wird, sondern ich komme dorthin, ich diene den Menschen, ich ertrage das Klima, ich bringe ihnen Jesus nahe. Der Menschensohn ist gekommen, nicht, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und sich aufopfere für andere. So ist das Evangelium in diese Welt gekommen. Und da kann man nicht heute einfach sagen, naja, dann ziehen wir westlichen Leute uns aus dem Missionsdienst zurück. Da sehe ich schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Eine schwierige Situation, zumindest mal in den ersten Jahren, wo man die Kultur noch nicht kennt und wo man unter dem Klima leidet und wo man eigentlich immer denkt, die anderen machen alles falsch. Wir wissen es doch eigentlich besser. Und dann muss man den Mund halten und sich unterziehen der Situation und den Menschen dienen. Und irgendwann wachsen Leute heran, und das kann dauern, die geistlich stabile Menschen werden. Oder ich denke an eine andere Situation, völlig anders. Jetzt gerade zum Semesterende waren einige Leute zu Besuch aus einem Anlass. Wir haben einen Kollegen verabschiedet, den ihr auch kennt, Helmut Pehlke, hat ja die 70 überschritten und ist jetzt aus seinem Dienst bei uns in Gießen wirklich in den Ruhestand endgültig verabschiedet worden. Und da kam auch eine alte Mitarbeiterin, die in den 80er Jahren bis Anfang 90er Jahre bei uns mitgearbeitet hat, mit ihrem Mann. Ja, und bei ihr war die Situation, ich erinnere mich noch lebhaft daran, als ihr damals paar-50-jähriger Mann vom Arzt kam und ihr sagen musste, der Arzt hat heute Alzheimer diagnostiziert. Er war keine 55 Jahre alt. Und ich habe sie ab und zu getroffen zwischendrin. Und einmal, als ich beim Turm Rewe heute Mittag aß, war sie auch gerade dort und habe ich mich bei ihr an den Tisch gesetzt. Und da war die Sache so weit fortgeschritten, dass sie sagt, vor einigen Monaten habe ich mich von meinem Mann als Ehemann verabschiedet Und er ist jetzt einfach wie mein Kind. So ist die geistige Situation, aber ich werde ihn bis zum letzten Atemzug alles Gute tun, ihn umhegen und pflegen. Ich war bei der Beerdigung dabei von ihm, als er starb vor 2-3 Jahren. Das war ein echtes Zeugnis. Aber da gibt es andere Leute und sagen, so habe ich mir aber eine Ehe nicht vorgestellt. Mit paar 50 Jahren verliert der Ehemann nach und nach seinen Verstand und stellt nicht mehr das dar, ein Gegenüber, wie ich das hatte, ab in die Pflegeanstalt und ich möchte mich von dem allen befreien. Es gibt auch heute noch schwierige Situationen. Und dann stellt sich die Frage, bin ich bereit, in diesen Situationen mich als Christ bewähren und welche Einstellung habe ich dann? Oder gehe ich unter in der Situation oder verhalte ich mich so, als hätte mein Glauben nichts mit der Situation zu tun? Also vor diesem Hintergrund, und jetzt fallen uns vielleicht selber noch andere Beispiele ein, vielleicht auch aus dem eigenen Leben, falls wir mal selber ganz schwierige Zeiten durchgemacht haben. Also ich kann noch eine nennen. Meine Besuche damals in den frühen 80er Jahren als Gastlehrer in der DDR, das war nicht ganz einfach. Die Leute dort, Christen, junge Christen, die sagten, für uns ist das ganz schwierig vorzustellen. Wir haben hier ja alles, wir haben Kartoffeln, sogar mehr als die Tschechen und die Polen. Aber was nützen uns die Kartoffel? Wir wissen, solange wir leben, werden wir dieses Land nicht verlassen können. Ein junger Mensch, den ich da unterrichtet habe, der sagte, ich würde so gerne Missionar in Afrika werden, aber meine Regierung wird mich nie ausreisen lassen. Sie waren in der Unfreiheit. Meine Frau hat gerade ein Buch von einem der, vom Regime, vom DDR-Regime Verfolgten gelesen. Carsten Dümmel heißt er, ist sehr bekannt, ist heute in der Politik und vertritt die Bundesrepublik Deutschland auf dem Balkan. Er schildert dort in diesem Buch, wie das war, wenn man zu denen gehörte, die einer Kirchgemeinde angehörten und die sich unliebsam gemacht hatten bei dem Regime. Und wo dann Freunde, Anführungszeichen, auf ihn angesetzt wurden, um ihn in schwierige Situationen zu bringen, die man dann vielleicht sogar fotografieren kann, um ihn dann zu erpressen, unter Druck zu setzen. Oder wenn draußen vor der Tür der Stasi-Offizier im Auto sitzt und wenn man kommt und wenn man geht, einen angrinst, wenn man weiß, irgendwo in der Wohnung sind schon wieder neue Wanzen und man wird bewacht, wenn man begabt ist, aber Berufe nicht ergreifen kann und so weiter. Das war bis vor 25 Jahren so. Wir hatten den Mann jetzt im Mai bei uns an der FTH, den merkt man heute noch an, wie diese Jahre politisch verfolgt zu sein, immer wieder im Gefängnis zu sein, sein Leben geprägt haben und viel kaputt gemacht haben. Also es gibt auch immer wieder so Situationen und wenn wir an verfolgte Christen denken, dann sind die erst recht in einer Situation manchmal schlimmer als ein Sklave damals. Und was sagt die Bibel da? Also das eine, was man hier sieht, es wird zunächst erwartet, dass die Sklaven, sagen wir, ihre ganz normale Dienstpflicht tun. Sie sollen gehorsam sein ihren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern. Das muss ich aber gleich erklären. Gehorsam sein, ich mache das, was mir aufgetragen ist, ich erledige die Arbeit, die mir aufgetragen ist. Also sie bewähren sich zunächst mal in der Treue. Sie fallen nicht unangenehm auf, indem sie einfach faul sind und das nicht tun, was sie sollen. Aber das wird gleich relativiert, indem gesagt wird, die, die euch da sozusagen eure Aufgaben vorgeben, denkt immer dran, das sind nur die irdischen Herren. Die Herren, so steht es im Griechischen, die Herren nach dem Fleisch. Also das ist bewusst von Paulus so formuliert, die Herren nach dem Fleisch. Und da klingt so etwas mit, was zum biblischen Denken im Blick auf das gehört, dass der Mensch Fleisch ist, Gras verdorrt, Blume verwelkt, In diesem Zusammenhang im Jesaja, da steht dann auch, dass der Mensch Fleisch ist. Das heißt, der Mensch ist vergänglich. Der Mensch ist eigentlich ein schwaches Geschöpf. Und so soll der Sklave auch jetzt nicht Angst haben vor seinem Herrn, sondern immer dran denken, es ist Fleisch und Blut. In wenige Verse später, wenn es dann um die dunklen Mächte geht, um diese gottwidrigen dunklen Mächte, da steht dann, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also mit schwachen Menschen, sondern mit Mächten und Gewalten. Dazu kommen wir nächstes Mal. Aber bei den irdischen Herren, da geht es um Menschen von Fleisch und Blut. Also ihr Sklaven, tut eure Pflicht, seid da nicht solche, die sozusagen auffallen durch Faulheit und dadurch, dass man sich auf sie nicht verlassen kann. Aber denkt immer, die, die euch die Aufträge geben, sind einfach auch nur schwache Menschen. Aber wird jetzt jemand sagen, da steht doch, tut das mit Furcht und Zittern. Nun muss man, auf Deutsch klingt das so, als müssten die jetzt schreckliche Angst vor diesen Menschen haben. Mancher Sklave hatte auch schreckliche Angst. Aber wenn man sieht, wie Paulus dieses Wort Furcht und Zittern braucht, dann merkt man, das ist dort durchaus anders. Denken wir mal, wie Paulus den Korinthern schreibt im 1. Korintherbrief. Da sagt er ihnen in 1. Korinther 2, wie sein erster Besuch in Korinth war. 1. Korinther 2, Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und Zittern. Hatte der Paulus Angst vor den Leuten, denen er das Evangelium sagte? Nein, das war wohl nicht so. Aber Paulus war damals gesundheitlich schwach. Und das war keine einfache Situation. Da ist er in einer Situation, da fühlt er sich gesundheitlich nicht wohl. Er musste ja nun nebenbei auch noch sein Einkommen verdienen als Zeltmacher, damit er das Evangelium den Leuten sagen konnte. Er wusste nicht, ob da Leute offen sind für das Evangelium. Und diese Situation beschreibt Paulus: Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und Zittern, großer Furcht und Zittern. Also das ist einfach das Bewusstsein, was da zum Ausdruck kommt, mit Furcht und Zittern, das Bewusstsein, ich bin ein schwacher Mensch, ich bin nicht sicher, ob ich der Situation gewachsen bin. Also es ist nicht, dass man panische Angst vor jetzt irgendwem hat. Ja? Und das ist die Haltung, wo Paulus jetzt auch bei den Sklaven sagt, es sind nur die irdischen Herren, Fleisch und Blut, das sind keine Götter, eure Herren, aber gut, seid euch bewusst, ihr sitzt am kürzeren Hebel, die sitzen am längeren Hebel. Seid euch der Schwachheit eurer Situation bewusst. Also das kommt darin übrigens auch ganz ähnlich nochmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Da erzählt Paulus, wie der Titus nach Korinth kam, um dort wirklich den letzten Besuch von Paulus vorzubereiten. Und dann sagt er, Kapitel 7 von Vers 15, und Titus ist überaus herzlich euch gegenüber gesinnt, wenn er an den Gehorsam von euch allen denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Die hatten ja jetzt keine panische Angst vor dem Titus. Die Korinther, die konnten ja vorher tüchtig aufsässig sein, selbst gegen Paulus. Den haben sie alles Mögliche genannt, der Mann kann nicht predigen und so. Aber mit Furcht und Zittern, das ist der andere Weise, das hat dann etwas mit Respekt zu tun, Ehrfurcht. Ja? Und das ist vielleicht die andere Seite, die hier bei dem, wenn ihr auch wisst, auch mein Sklavenhalter in dieser schwierigen Situation ist nur ein Mensch, ist Fleisch und Blut. Und ich weiß, ich sitze am kürzeren Hebel, so will ich ihm doch Ehrerbietung entgegenbringen. In dieser Haltung erfüllt der Sklave seine Aufgaben. Und dann wird das weiter entfaltet. Nicht als Dienst allein, der vor Augen geschieht. Also nicht nur, wenn der guckt, wenn er um die Ecke kommt, dann bin ich plötzlich wieder aktiv, kaum ist er weg, dann setze ich mich unter die Palme. Sondern ich weiß, So macht das Paulus hier klar, Gott sieht mich immer. Ob jetzt gerade mein Herr da ist, ob der Sklavenchef da gerade vorhanden ist oder nicht, ich mache meinen Dienst gut. Um Gottes Willen. Mein eigentlicher Dienstgeber ist nicht der Sklavenherr, sondern mein eigentlicher Chef ist der Herr im Himmel. Und deswegen tue ich meinen Dienst nicht nur vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als ein Knecht, als ein Sklave Christi, der tue ich den Willen Gottes von Herzen. Ich tue meinen Dienst mit positiver Haltung, mit gutem Willen, steht hier bei Luther, mit positiver Haltung, als einen Dienst, den ich für den Herrn tue und nicht für Menschen. Und das ist jetzt die Haltung, wo wir selber mal überlegen müssen, wenn wir in schwierigen Situationen sind, im Privatleben, wenn jemand in einem Land lebt, ein paar von uns haben ja auch mal Sowjetunion erlebt und das war wahrscheinlich auch nicht das reine Vergnügen. Wie komme ich mit so einer Situation, die ich nicht so ohne weiteres ändern kann, klar? Ich diene in der schwierigen Situation dem Herrn. Ich bin in ihm in erster Linie gegenüber verpflichtet. Ich sitze nicht da voller Selbstbedauern und leide darunter, dass ich armer Kerl nun gerade in diesem Land und zu dieser Zeit leben muss. Wir haben ab und zu mal gesagt, wenn wir mal so einen Film oder sowas gesehen haben oder uns damit beschäftigt hatten, was sind wir froh, nicht im Mittelalter zu leben. Das muss ja schrecklich gewesen sein, wenn man sieht, was da alles für Seuchen gab und für Verhältnisse. Aber die, die damals lebten, die konnten sich das nicht aussuchen. Die lebten halt im Mittelalter. Und dann kommt es darauf an, dass ich mich da bewähre. Egal, ob ich Hilfsarbeiter bin oder Bundeskanzlerin. In der Situation, in der ich bin, sollten wir immer wissen, die Bibel sagt ganz realistisch, auf jedem Acker wachsen diesseits von Eden Dornen und Disteln. Ob ich ledig bin oder verheiratet, in jedem Sozialstand gibt es Herausforderungen und Schwierigkeiten neben den schönen Dingen, die das jeweilige mitbringt. Ob ich Kinder habe oder keine, auch auf diesem Acker gibt es so oder so Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und jetzt könnten wir ganz viele Beispiele sehen. Ob ich den Intelligenzquotienten habe oder einen ganz anderen. Vielleicht ein Mensch bin, der mit dem Down-Syndrom geboren worden ist. Wir hatten jetzt wieder die Situation vor 14 Tagen, als wir bei unserem ehemaligen Pastor waren, der 85. Geburtstag hatte und sein jetzt auch 60-jähriger Sohn, der mit 11 Monaten Gehirnhautentzündung hatte und seitdem völlig verändert ist, dann sieht man diesen, ich werde das wieder nicht vergessen, lange nicht vergessen, wir kommen auf den Parkplatz gefahren und der Andreas mit 60 Jahren, noch wie ein Kind, rennt hinter unserem Auto her, bis wir die Türe aufmachen und in den Parkplatz sind und freut sich und springt und jubelt und fragt, Baby gut, das hat er damals vor 30 Jahren auch gefragt, als unsere Zwillinge geboren wurden. Baby gut, also ob es unseren Kleinen gut geht. Dass die inzwischen 30, 35 Jahre älter sind, das ist an ihm vorbeigegangen. Aber das ist so ein fröhlicher Mensch, behindert und ein wertvoller Mensch. Also egal, der gehört zu der Gemeinde, wenn es den Andreas mal nicht mehr gibt in der Schlag. Den werden alle vermissen. Der kennt die Leute, der geht bei so einem Fest auf die Einzelnen zu und freut sich wie ein Schneekönig über jeden, den er sieht. Und ein anderer, der hat alles, was er braucht und ist ein Miesepeter. Oder hat alles, was er braucht und ist ein fröhlicher Christ, ganz normal. Also egal in welcher Lebenssituation ich bin, diene ich darin dem Herrn? Habe ich, wie Paulus das den Sklaven sagt, eine positive Einstellung, um von Herzen, um Gottes Willen Gutes zu tun? Und noch eins, Paulus sagt, Leute, denkt dran, wir haben nicht nur dieses Leben. Mancher Mensch, der Gott nicht kennt, der denkt, wenn ich in einer unerfreulichen Situation in diesem Leben bin, dann muss ich da, koste es, was es wolle, raus. Ich habe nur dieses Leben und das will ich mir doch nicht versauen lassen. Wir haben nicht nur dieses Leben, wir haben ein ewiges Leben. Und wenn ich dann denke an die Bombe, die meinem Vater beide Beine abgerissen hat, er ist sozusagen als Krüppel durch dieses Leben gegangen und war trotzdem ein ganz wertvoller Mensch. Und wie oft habe ich schon gedacht, und im Himmel, da wird er nicht mehr mit Krücken, Rollstuhl und Holzbeinen rumlaufen. Da ist das Leben heil und vollkommen und rund. Und Paulus sagt das den Sklaven auch, denkt dran, ihr seid nicht nur in dieser irdischen Situation, sondern denkt dran, was ein jeder Gutes tut, das wird er einmal von dem Herrn empfangen, egal ob er Sklave ist oder Freier. Und das ist immer die Perspektive. Und das ist vielleicht auch die Perspektive gewesen dieser Mitarbeiterin, die sagt, jetzt mag es vielleicht 8, 10 Jahre gelten, den Alzheimer-kranken Ehemann in den 50er Jahren des Lebens zu pflegen. Aber das ist einfach nicht, ich habe jetzt 10 Jahre meines Lebens weggeworfen und wäre da doch lieber ausgebrochen. Sondern auch die Frucht dieser Zeit gehört zu einem reichen Leben, reich an Höhen und Tiefen und wird einmal bei Gott zur Sprache kommen, wo sich da einer als Christ bewährt hat. Und umgekehrt, die Herren, die kriegen das auch gesagt, ihr Herren, handelt den Sklaven gegenüber entsprechend. Also alles, was ich jetzt den Sklaven gesagt habe, das gilt auch für euch. Auch bei euch wird Gott auf eure Haltung sehen. Nicht einfach, ich habe hier einen Sklaven, den kann ich ausbeuten. Alles, was ich sage, muss der tun. Der kriegt so wenig zu essen, damit es mein Konto nicht allzu sehr belastet wie irgend möglich und so viel Arbeit wie irgend möglich. Ich behandle ihn wie Ochse und Esel. Nein. Sowas würde auch bei Gott zur Sprache kommen. Gott sieht auch nicht nur den Sklaven an, in welcher Haltung er seinen Dienst tut, sondern er sieht auch an, in welcher Weise du Vorgesetzter bist, in diesem Fall Eigentümer. Ich habe in der letzten Woche ein paar hundert Seiten über Diakonie gelesen, die Geschichte der christlichen Theologie, Diakonie von den Anfängen, 1. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert. Und wie oft merkt man, da sind Leute gewesen, die viel hatten und denen die Diakonie unglaublich viel verdankt. Nur noch mal, Eduard, wo hast du geheiratet? Hier die kirchliche? Altenberg. Und Marburg ist auch hier gleich. Da gibt es eine Elisabethenkirche. Nun sind wir nicht mehr im Mittelalter und sind nicht katholisch wie die damaligen. Und die haben sich manchmal das Leben selber schwer gemacht. Aber Elisabeth von Thüringen, die war eine der ranghöchsten Adligen in der damaligen Zeit. Elisabeth von Thüringen, sie war die ungarische Königstochter. Und sollte den Landgrafen von Thüringen heiraten. Die Situation war nicht ganz toll. Wie so eine Königstochter mit 5 Jahren wurde sie in eine Bildungsanstalt gesteckt. Mit 5 Jahren. Sie war noch keine 10 Jahre, da wurde sie mit dem Landgrafen von Thüringen verlobt. Und sie war, wir würden heute sagen, ein Teenager. Da wurde sie mit ihm verheiratet. Sie war noch längst keine 20, da hatte sie schon eine Tochter. Aber die Frau, sie hatte als Königstochter mit Riesenmitgift ein Anliegen, die Pestkranken in Eisenach. die Armen, die leibeigen waren und einfach aus den Niederungen des Lebens, wo sie nicht genügend zu essen und zu trinken hatten, nicht herauszukommen. Und sie hat dann nicht nur Geld gespendet, zum Entsetzen des Hofes, als ihr Mann auf einen Kreuzzug aufbrach ins Heilige Land, da hatte sie große, so eine richtige Palastrevolution, weil sie eigenhändig als Königstochter und Fürstin hinging zu den Pestkranken, hinging zu den Armen, an die Krankenbetten und ihnen geholfen hat. Sie hat ja dummerweise da in Marburg diesen Konrad von Marburg, ein ganz schrecklicher Mensch, der hat sie dann, weil er meinte, das würde zu ihre Frömmigkeit fördern, auspeitschen lassen immer wieder und so Geschichten. Sie hat das ertragen. Ihre Tochter wurde in Altenberg ins Kloster gesteckt als Kind. Und als sie als junge Mutter, gerade mal 20 Jahre alt, sagt, dann würde ich gerne, mein Mann ist tot, ich bin Witwe, Königstochter hin oder her, dort in das Kloster gehen, wo mein kleines Kind ist, da hat ihr der Konrad von Marburg das verboten und sie noch mehr auspeitschen lassen, weil sie überhaupt solche Gedanken hat, bei ihrem Kind sein zu wollen. Sie ist, ich glaube, mit 24 Jahren gestorben. Aber in dem Buch über Geschichte der Diakonie habe ich gelesen, dass außer Franz von Assisi in der vorreformatorischen Zeit nichts derart sich rumgesprochen hat in ganz Europa, wie man eine andere Einstellung den Armen gegenüber haben muss, wie das, was Elisabeth von Thüringen einfach nur getan hat in ihrem kurzen, traurigen Leben. Da haben wir auch so jemand in Herren, Herrscherposition. Aber eine Person, die aufgrund des Glaubens, den sie hatte, denjenigen, die Hilfe brauchten, Hilfe geben wollten. Und so habe ich jetzt hunderte Seiten gelesen diese Woche. Da könnten wir jetzt Fliedner nehmen, da könnten wir Bodelschwing nehmen. Gut, sein Vater war Finanzminister von Preußen. Er wollte Pfarrer werden. Pfarrer im 19. Jahrhundert hatten einen Hungerlohn. Die mussten Hühner züchten, um von den Eiern leben zu können, und Seidenraupen, um die Seide verkaufen zu können. Sonst kamen die nicht über die Runden. Der Vater war Finanzminister in Preußen. Der Sohn sagt, Gott hat mich gerufen, ich werde Pfarrer. Und dann sterben 4 seiner Kinder an einer Krankheit innerhalb von Tagen. 4. Und da öffnet sich Bodelschwing für die Aufgabe, für Waisenkinder, für Epileptiker, für Strafgefangene und da zu sein und die Anstalten in Bethel entstehen. Leute, es gibt Leute aus privilegierten Kreisen wie Bodelschwing, wie Elisabeth von Thüringen, die in dieser Situation Nachteile, Leiden auf sich genommen haben, um auch in dieser Situation den Willen Gottes zu tun. Und von daher, egal mit welcher Bildung, mit welchem Beruf, mit welcher Herkunft, in welcher Zeit, in welchem Land, in welchem Zivilstand Gott uns berufen hat. Lasst uns von diesem Bibelwort her das mitnehmen. Auf die Einstellung kommt es an. Ich möchte mein Leben für Gott leben. Ich möchte selbst in den irdischen Dingen treu sein und zu seiner Ehre leben. Indem das Herren, christliche Herren und Sklaven getan haben, hat sich in diesem Umfeld das ganze Sklavensystem erübrigt. Denken wir an den Philemon-Brief. Philemon, der entlaufene Sklave, Onesimus, der entlaufene Sklave und sein Herr Philemon, die hatten sich plötzlich als Geschwister im Herrn wieder und Paulus sagt, ich denke, dir fällt schon noch ein, was du deinem Onesimus noch mehr schenken kannst, als nur die Straffreiheit. Er meinte die Freiheit. So ist diese ganze Situation von innen heraus verändert worden. Aber Leute, lasst uns nicht solche sein, die sich immer selber bedauern in irgendwelchen Lebenssituationen und sehen, was alles nicht gut ist. Das Leben ist manchmal schwierig. Aber lasst uns in den Situationen uns bewähren als Gotteskinder. Und ich glaube, das ist das, was uns dieses Bibelwort sagen will. Und das gehört dazu, dass Christen Licht der Welt sind. Amen.